Jest Radio Jerevan.
Radio Jerevan.
Radio Jerevan of Radio Kors.
Radio Kors.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brainwaves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Und willkommen an diesem Herbstnachmittag zu der Eroberung der Natur. Einem Buch von David Blackburn, was uns hier in diesem Herbst begleitet und untersucht, wie aus englischer Sicht betrachtet die deutsche Landschaft seit 250, 300 Jahren verändert wurde. Und wir wenden uns mit David Blackburn, dem Kulturhistoriker, und seinem Buch Die Eroberung der Natur, heute dem Jadebusen zu. Weder die deutschen Abgeordneten von 1848, erfüllt von nationaler Begeisterung, noch die Preußen in den Jahren nach 1850 waren die ersten, die auf den Gedanken verfielen, den Jadebusen als Hafen zu nutzen. Andere vor ihnen, bis hin zum Grafen Mansfeld, während des Dreißigjährigen Krieges, hatten schon dieselbe Idee gehabt. König Christian V. von Dänemark, damals Herzog von Oldenburg, begann sogar 1681 mit dem Bau eines Hafens im Süden der Bucht in der Nähe von Varel. Doch die technischen Probleme erwiesen sich als zu groß und Christiansburg wurde nach 12-jährigen kostspieligen Bauarbeiten wieder aufgegeben. Sämtliche bis dahin fertiggestellten Bauten wurden wieder abgerissen. Während der französischen und napoleonischen Kriege warfen beide Seiten ein Auge auf den Jadebusen. Die Russen vermaßen 1795 das Land in der Nähe von Heppens, schreckten jedoch vor den hohen Baukosten zurück. Als Frankreich die Herrschaft über das Gebiet errang, wurden in Eckwarden auf der anderen Seite der Bucht einige Vermessungsarbeiten vorgenommen und anschließend 200 widerwillige Arbeiter ausgehoben, die mit dem Bau einer Batterie in Heppens begannen. Napoleon soll dem Jadebusen eine große Zukunft verheißen haben, doch auch aus seinen Plänen wurde nichts. hören David Blackburns Eroberung der Natur. Heute die, wenn man so will, Eroberung des Jadebusens. Die beschriebenen Episoden bedeuteten eine mehrdeutige Botschaft für den preußischen Staat in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das Gute daran war, dass sie den Jadebusen als einen idealen Standort für einen Hafen bestätigten. Das Schlechte war, dass die technischen und finanziellen Erfordernisse alle bisherigen Interessenten schließlich abgeschreckt hatten. Deutsche Flottenfanatiker verwiesen gern auf den Enthusiasmus des großen Napoleon, doch selbst sie räumten ein, dass die Hafenanlagen wahrscheinlich wahrhaft unersättliche Abgründe im Verschlingen von Geldsummen seien, wie das Beispiel der Franzosen gezeigt hatte, die 56 Jahre und 28 Millionen Francs für den Bau eines Hafens in Cherbourg aufgewandt hatten. Im September 1868, ein Jahr also, bevor die Stadt Wilhelmshaven formell getauft wurde, erschien eine neue Lokalzeitung. In ihrer ersten Ausgabe veröffentlichten die Heppenser Nachrichten ein Gedicht. Der Verfasser Franz Poppe begann mit einem düsteren Bild des Meeres, das sich das Land um den Jadebusen einverleibt hatte, wechselte dann jedoch in eine andere Tonart. »So wärst auch du, o Heppens, einst verschollen, mit deinen Wiesen, deinem Weideland, zertrümmert von des Meeres wildem Grollen, wenn nicht ein Held, ein Retter dir entstand. Ein junger Riese voll Begier nach Taten erhob sich Preußen in den deutschen Gauen, hier ruht einst unsere Flotte wohlberaten, wohlan, hier lasst uns einen Hafen bauen.« Das erinnert stark an Karl Heuers Tribut an die Trockenlegung des Oderbruchs und tatsächlich gibt es Parallelen zwischen den beiden Projekten, die zeitlich 100 Jahre auseinanderlagen. Wilhelmshaven war außerdem die entschlossene Bekundung des hohenzollernschen Willens, eine Stadt auf Kommando. Und ebenso wie die Eroberung des Oderbruchs wurde auch die Errichtung des Hafens und der Stadt an der Bucht nachträglich heroisiert, da sie mit einem so mühsamen Kampf gegen die Naturgewalten verbunden war. So einfach wird einem Grund von Schlick und Moor eine Stadt nicht aus dem Boden gestampft, hieß es. Die Schwierigkeiten begannen bereits im Planungsstadium, als zwei berühmte Hafenbauer in Hamburg und London Pläne vorlegten, die von der preußischen Admiralität als unpraktisch und im Fall Sir John Randalls zudem als aberwitzig teuer befunden wurden. Stattdessen wurde ein eigener Plan gewählt. Chronische Personalprobleme führten anschließend zu einem Fehlstart. Innerhalb von 2 Jahren waren der erste Mann an der Spitze der Stadtverwaltung und 2 Hafenbaudirektoren eingestellt worden, die sich nach kurzer Zeit wieder versetzen ließen. Ein Grund, warum es schwierig war, Beamten den Dienst am Jadebusen dauerhaft schmackhaft zu machen, war die extreme Isolation der Region, der man mit einer gewissen Berechtigung nachsagte, dort gebe es nur Regen, Wind und Schlick. Die Stadt erhielt bald den Spitznamen Schlicktau. Selbst die Offiziere, die keine Wahl hatten, betrachteten eine Versetzung dorthin als eine Form der Verbannung. Ihren Frauen erging es noch schlimmer. Louise von Krohn, die Frau eines Marineoffiziers, die 1859 hierher kam, um in einem feuchten und zugigen Bauernhaus zu wohnen, schrieb später in ihren Erinnerungen von der ersten schweren Zeit. Sie sah es als eine ihrer Aufgaben an, andere zu trösten, die sich in derselben Lage befanden, wie Grete, die junge Frau eines Offiziers, deren blasser Mann ihr mitteilte, sie müsste ihre elegante Wohnung am Kuhdamm in Berlin aufgeben und an den schlickigen, fieberträchtigen Jadebusen ziehen. Eine Aussicht so schrecklich, dass sie es kaum zu fassen vermag, wie sie schrieb. Aber nicht nur der negative Ruf der Gegend oder die dortigen rauen Bedingungen bewogen die beiden Hafenbaudirektoren Christiansen und Wallbaum dazu, sich bald wieder versetzen zu lassen. Sie standen vor Problemen, mit denen sie bisher noch nie zu tun gehabt hatten, Probleme, die auch ihrem Nachfolger Heinrich Göker schwer zu schaffen machten. Eines war die isolierte Lage der Stadt. Das künftige Wilhelmshaven war für ihn wie eine weltfremde Insel. Briefe nach Berlin benötigten für ihre Zustellung 4 bis 5 Tage. Eine der ersten Aufgaben bestand darin, eine Straße nach Westen und in das Binnenland zu bauen, eine Verbindung zur nächstgelegenen Hauptstraße. Doch selbst dann gingen Reisen quälend langsam vonstatten. Der Bau einer Eisenbahnlinie verzögerte sich wegen Streitigkeiten zwischen Preußen und Oldenburg um den Verlauf der Strecke und die Aufteilung der Kosten. Noch stärker hemmend wirkte sich die Obstruktionspolitik Hannovers gegenüber Preußen aus. Das waren die typischen kleinlichen Rangeleien zwischen Staaten. Damals nannte man es Kleinstaaterei, wie sie noch bis zu den letzten Jahren vor der deutschen Reichseinigung an der Tagesordnung waren. Letztlich stärkte aber genau diese Art der Kirchturmpolitik nach 1848 den liberalen Nationalismus, auch wenn sie schließlich viele liberale Nationalisten in die Armee Preußens trieb, damals fraglos der dynamischste deutsche Staat, von dem obendrein am ehesten zu erwarten war, dass er eine deutsche Einigung in welcher Form auch immer zustande bringen konnte. Thank you.
spread the basket. Melting pot. Melt down.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brainwaves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Delphi. Zero.
David Blackburns, die Eroberung der Natur hier auf Radio Jerewan. Und wir sind gedanklich und örtlich am Jadebusen in Wilhelmshaven, einer Stadt, die damals abgetrennt war von allem, was irgendwie Staat und Kultur hieß. Und selbst die Eisenbahnverbindung wurde erst 1867 fertiggestellt. Deshalb musste in der ersten Zeit der größte Teil des Baumaterials zum Ausbau des Jadebusens und anderer Vorräte mit Schiffen angeliefert werden. Doch das setzte die Bauherren Problemen aus, die vom Meer her drohten. Kaum waren die Preußen hier eingetroffen, erlebten sie die Januar- oder Neujahrsflut von 1855, die zweitstärkste des Jahrhunderts nach 1825, auf die rasch hintereinander die Februarflut 1858 und die Januarflut 1860 folgten. Sie führten zu beträchtlichen Verzögerungen der ersten Bauabschnitte. Das eindringende Meer drückte die Pfahlwände ein und schwächte den neuen Deich entlang der Peripherie des künftigen Hafens, und es behinderte den Bau eines Entladekais. Etliche Male wurde der Bauplan von Wellen überflutet, die Material wegspülten. Die hartnäckigsten und am meisten demoralisierenden Schwierigkeiten ergaben sich beim Fangdamm, mit dem die Stelle der künftigen Hafeneinfahrt geschützt werden sollte. Er war das ständige Sorgenkind der Hafenbaubeamten. Errichtet aus zwei Reihen Pfahlwerk mit Stampferde dazwischen, wurde er von Schiffswürmern befallen und während der Sturmflut von 1860 endgültig zerstört. Die Arbeiten wurden hinter einem neu errichteten Schutzwall wieder aufgenommen. Teile von diesen wurden von der Strömung ebenfalls weggerissen und bildeten eine Gefahr für die Schifffahrt. Ein Vertreter der Admiralität sprach später grimmig vom ständigen Kampf mit den Fluten der Nordsee. Die Tiefwasserrinne für den künftigen Hafen von entscheidender Bedeutung bot noch mehr Anlass zur Besorgnis. Andere Buchten entlang der holländischen und friesischen Küste waren im Lauf der Zeit auf natürliche Weise verschlammt, da die Strömungen Sand und Schlick von West nach Ost verfrachteten. Die Flut von 1855 war für die preußische Admiralität besonders unangenehm, da sie die vorgelagerte Insel Wangerooge verwüstete, sodass die Inselbewohner sich auf das Festland flüchteten und das westliche Ende der Insel in der Nordsee versank und ein Teil der Sandmassen in den Jadebusen transportierte. Ein zweites Problem trat auf, da das Großherzogtum Oldenburg in den südlichen und östlichen Teilen der Bucht weitere Landgewinnungsprojekte plante. Das hätte eine Abschwächung des Tidestroms bedeutet, der durch die Bucht floss und die Tiefwasserrinne von Sedimenten freihielt. Die Schwierigkeit, zuverlässige Lotmessungen zu erhalten, war ein deutliches Zeichen für die Instabilität der Rinne. David Blackburns, die Eroberung der Natur hier bei Delfin auf Radio Jerewan. Und wir sind am Jadebusen, also einem Großprojekt Mitte des 19. Jahrhunderts zur Eroberung der Natur, wie unser Buch von David Blackburn heißt. Frühere Rückschläge, das langsame Tempo der Bauarbeiten, die Drohung einer Versandung des Hafens in absehbarer Zukunft, ständig steigende Kosten, das alles rief Kritiker des Vorhabens auf den Plan. Es war nicht wie das Grummeln einzelner Beamten Friedrichs des Großen wegen seiner Kolonisierungsprojekte. Es hatte mehr Ähnlichkeit mit der Opposition, auf die Tuller im badischen Parlament gestoßen war, also beim Rheinausbau eines der liberalsten und freimütigsten Parlamente in Deutschland vor 1848. Allerdings war die preußische Kritik am Jadebusenprojekt, es sei ein Fass ohne Boden, schärfer als alles, was Tuller sich damals hatte anhören müssen. Denn die Bauzeit fiel zusammen mit einem Wiedererstarken liberaler Politik in Preußen, das in den späten 50er Jahren des 19. Jahrhunderts einsetzte und in der Gründung der Deutschen Fortschrittspartei 1861 gipfelte, die Antwort auf einen heftigen Zusammenstoß zwischen König und Abgeordnetenhaus wegen einer neuen Heeresvorlage. Dieser Verfassungskonflikt, der Wilhelm I. bewog, seine Abdankung in Erwägung zu ziehen, brachte schließlich Otto von Bismarck als preußischen Ministerpräsidenten an die Macht. In dieser spannungsvollen Periode schien die ganze Zukunft des Unternehmens Jadebusen auf dem Spiel zu stehen, da zu den Kritikern aus Politik und Presse noch Skeptiker aus der Verwaltung hinzukamen. Die Kritik hielt selbst während der Jahre an, in denen die Fundamente einer deutschen Reichseinigung durch erfolgreiche preußische Kriege gegen Dänemark und Österreich gelegt wurden. 1864 griff ein Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses die Frage nach der Versandung des Hafens auf. Er erklärte, dass die Natur dort im Jadebusen Hindernisse bietet, denen die Lokalverwaltung ohnmächtig gegenüberstehe, da sie durch den Vertrag von 1852 in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt sei. Über den Vertrag wurde tatsächlich noch im selben Jahr erneut verhandelt, um den preußischen Stützpunkt zu erweitern. Und das Problem einer Versandung kam wieder zur Sprache, als Preußen die Verantwortung für den Schutz der Insel Wangerooge übernahm und Oldenburg dazu bewog, das Landgewinnungsprojekt am Jadebusen nicht weiter zu verfolgen. Auch die Bauarbeiten kamen schneller voran, zumal nach dem preußisch-dänischen Krieg 1864. Doch die Opposition gab sich nicht zufrieden. 1868 hatte die vorübergehende Aussetzung von Zahlungen aus Berlin die massenhafte Entlassung von Bauarbeitern zur Folge. Bis dahin war dort ein großes Heer von Arbeitern zusammengezogen worden. Waren es 1861 noch 1000, so hatte sich diese Zahl bis 1864 verdoppelt und betrug im August 1868 2500, bevor die Arbeiten für 4 Monate unterbrochen wurden. Als sie im Folgejahr wieder aufgenommen wurden, erreichte die Zahl der Arbeiter fast 5000, das Maximum während der gesamten Bauzeit. 1869, als die Abschlussarbeiten an den Hafenanlagen ihrem Ende zugingen, waren die Hälfte der Arbeitskräfte Facharbeiter. Doch sehr lange Zeit stellten Hilfsarbeiter den Löwenanteil. Bis 64 wurden die Facharbeiter zahlenmäßig gar nicht erfasst. Und sie waren es, denen der Jadebusen seinen Ruf als eine raue Grenzansiedlung verdankte. In den Erinnerungen von Beteiligten wurde die Baustelle immer wieder mit einer kalifornischen Goldgräberstadt verglichen, einem Lütchen Amerika, das die Hoffnungsvollen ebenso anlockte wie die Verzweifelten. Das allein machte die Region in den beiden Jahrzehnten nach 1850 noch nicht zu etwas Besonderem. Das wilde Wachstum des saarländischen Kohlereviers in eben jenen Jahren brachte ihm den Übernamen »Schwarzes Kalifornien« ein, also schwarz für Kohle. Das noch schneller wachsende Ruhrgebiet war Deutschlands wilder Westen. Der Unterschied zwischen diesen Regionen und dem Jadebusen lag darin, dass die für den Aufbau der Hafenstadt eingesetzten Arbeiter nicht fest angestellt waren. Dieser Umstand und die besonderen Probleme des Terrains erklären, warum die Lebensbedingungen dort sogar noch schlimmer waren als in den aufstrebenden Kohlerevieren. Die Bauarbeiter waren Tagelöhner oder Saisonarbeiter. Einige waren Einheimische, saisonale Landarbeiter und Männer, die zuvor zum Teil im Deichbau gearbeitet hatten. Andere kamen aus dem preußischen Osten und waren Polen und Litauer. Viele Auswärtige gehörten zum Heer der Wanderarbeiter, die von einer Großbaustelle zur nächsten wanderten und außer einem Spaten und ein paar Schaftstiefel nicht viel hatten. Gestern hoben sie vielleicht Erde aus für den Bau einer Schienenstrecke oder einen Kanal, heute für den Bau eines Hafens. Weder die knochenbrecherische Arbeit noch die langen Arbeitstage im Sommer von Morgen bis Abenddämmerung mit einer Stunde Mittagspause waren für die meisten von ihnen eine wirklich neue Erfahrung. Doch die physische Umgebung der Jadebucht war ungewöhnlich zermürbend. Die Hafeneinfahrt, der Kanal, der zu den Hauptanlagen führte, die Docks selber, alles musste von Hand ausgeschachtet werden. Das Erdreich, das dabei zutage gefördert wurde, hätte kaum zäher sein können. An der Stelle der Hafeneinfahrt war Wattland Weiter landeinwärts lag die Baustelle etwa 2 Fuß unter der normalen Hochwassermarke und dort bestand der Boden bis zu einer Tiefe von etwa 1,20 Meter aus Lehm. Danach kamen 35 Zentimeter Torf, 1,50 Meter Schlick, vermischt mit Schilf, dann Sand. Das alles musste in Schubkarren geschaufelt, auf Holzdielen zu Kippstellen gefahren und später für Aufschüttungen genutzt werden, damit die Häuser der künftigen Stadt höher angesiedelt waren. Die Männer glichen Soldaten, die in einer Reihe marschierten, während sie ihre Last auf den Bretterdielen vorwärts schoben und dabei ein Lied sangen, um im Gleichschritt zu bleiben, bis das Rad einer Schubkarre von einer Diele abrutschte und im Morast stecken blieb und die ganze Kolonne aufgehalten wurde. Erst gegen Ende der Bauarbeiten wurde diese Arbeit mit kleinen Förderwagen auf Schienen erledigt, die Hunde genannt wurden. »Wer füttert denn die Hunde?«, fragte ein Subalternbeamter in Berlin.
Time low.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Delphi. Zero.
Delphi. Wir hören David Blackburns Die Eroberung der Natur hier bei Delphin auf Radio Jerewan und sind am Jadebusen, also an der Nordseeküste und der Eroberung des Wattenmeers sozusagen, um einen Hafen anzulegen bei Wilhelmshaven, einer quasi kartografisch geplanten strategischen preußischen Vorbotenstadt an der Nordsee. Die topografischen Verhältnisse dort bedeuteten auch, dass vor dem Bau eines jeden neuen Deichs, einer Schleuse, eines Trockendocks oder einer Mole zunächst Holzpfähle in den Grund getrieben werden mussten. Auch hier sollte es bis zur Mitte der 60er Jahre im 19. Jahrhundert dauern, nachdem der größte Teil der Schwerstarbeit bereits getan war, bis Dampframmen auf die Baustelle kamen. Die ursprünglichen Schlickmonarchen hatten die Pfähle noch mit Vorschlaghämmern in den Schlick getrieben. Wilhelmshaven wurde mit denselben Methoden erbaut wie Venedig und Amsterdam und nicht anders als St. Petersburg 150 Jahre zuvor, ein weiteres Monument politischen Willens, das auf einem morastigen Flussdelta errichtet wurde und für das viele Arbeiter teuer bezahlen mussten. Ein Vergleich macht auch die Unterschiede deutlich. Das von Peter dem Großen erbaute Fenster zu Europa kostete 10.000 Menschen das Leben. Die preußischen Ambitionen am Jadebusen hatten weniger tödliche Folgen. Die amtlichen Statistiken verzeichneten insgesamt 247 Bauarbeiter, die in den Jahren 57 bis 72 gestorben waren. Eine Ziffer, die zu niedrig sein dürfte. Über 10% der Todesfälle ging auf Unfälle am Arbeitsplatz zurück. Weitere knapp 10% waren Selbstmorde oder wurden mit Alkoholismus erklärt. Die Ursache der übrigen erfassten Todesfälle waren Krankheiten, insbesondere Lungenkrankheiten wie Tuberkulose, Brustfell und Lungenentzündung. Diese sowie die Grippe waren während dieser Zeit die vorherrschenden tödlichen Krankheiten deutscher Arbeiter. Die Männer waren durch körperliche Erschöpfung und ungesunden Lebensbedingungen bereits sehr geschwächt. Am Jadebusen, wo die Arbeiter in permanenter Feuchtigkeit arbeiteten, in Baracken zusammengefercht waren, sich schlecht ernährten und Schnaps tranken, um sich gegen die Kälte zu behaupten, waren ein hoher Krankenstand und eine überdurchschnittlich hohe Sterblichkeit nicht verwunderlich. Hinzu kam die Malaria, Marschfieber oder kaltes Fieber. Sie war in den umgebenden Marschen endemisch und die zahllosen Tümpel mit stehendem Wasser, die während der Bauarbeiten entstanden waren, boten ideale Brutstätten für die Anopheles-Mücke. Die Malaria gehörte ebenso wie der Schlick einfach zum alltäglichen Leben. Einem Arzt, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts darum kämpfte, die Malaria auszurotten, erzählten Befragte, die sich noch an die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts erinnerten, dass damals kaum jemand von Malaria verschont geblieben sei. Die Sterblichkeitsrate war niedrig, von den Arbeitern am Jadebusen starben mehr an Typhus als an Malaria, doch eine auffallend große Zahl von ihnen erkrankte daran und die Folgen machten sie anfälliger für andere Krankheiten. Alles in allem wurden knapp 18.000 Malaria-Fälle verzeichnet, wobei die Zahl der Erkrankten in den Sommermonaten besonders hoch war. Im August 1868 waren 30% der Arbeiter krank. Einen Monat später waren es schon 36%, mehr als 1000 Arbeiter. Die Unvermeidlichkeit der Malaria setzte sich im Gedächtnis späterer Memoirenschreiber fest. Diese eine Erfahrung teilten die Anwohner aus der Oberschicht mit dem Heer der Arbeiter. Für Louise von Krohn gehörte die Malaria zu den Kalamitäten des Lebens. Sie, ihr Dienstmädchen und ihr Mann wurden alle von der Krankheit heimgesucht. Chinin wirkte jeweils nur kurze Zeit. Julius von Krohn erlitt jahrelang erneut auftretende Fieberanfälle.
Thank you.
Die Eroberung der Natur von David Blackburn hier bei Radio Jerewan. Und wir sind am Jadebusen und dem verzweifelten Versuch, diese Nordseeküste wirtschaftlich in den Griff zu kriegen, einen Hafen zu bauen. Und das Ganze in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als preußisches politisches Projekt geplant und auch bezahlt. Und vor allem allerdings bezahlt mit Krankheiten und Sterblichkeit. Die Malaria war dabei nicht die einzige Härte, die sich die schmale Schicht aus Offizieren, Beamten und Kaufleuten in den ersten Jahren ausgesetzt sah. Was sie in Kauf nehmen mussten, ließ sich natürlich nicht mit den Entbehrungen der Bauarbeiter vergleichen. Ihnen blieb die Schwerstarbeit erspart, sie konnten sich besser ernähren und wohnten in den ersten massiven Häusern. 1864 zogen die Krohns beispielsweise aus ihrem zugigen Bauernhaus in eines der neuen Häuser in der Manteuffelstraße um. Zudem waren die Lebensbedingungen immer noch ziemlich primitiv. Die preußischen Behörden erhielten zahlreiche Beschwerden über den Flugsand von der Baustelle, der den Anwohnern in die Augen flog, sich in die Kleidung setzte und trotz geschlossener Fenster seinen Weg in die Wohnungen fand. Die kurzfristige Abhilfe bestand darin, Schlick auf dem Sand und anschließend Stroh auf dem Schlick zu verteilen. Doch der Schlick war häufig eher das Problem als die Lösung. Er schien überall zu sein, vor allem nach dem Regen, der im Durchschnitt alle 2 Tage fiel. Hohe Stiefel wurden bei jeder Gelegenheit getragen, von Kirchgängern, von Beamten, die Prinz Adalbert bei seinen regelmäßigen Besuchen begrüßten, von Familien, die einen Brettersteg benutzten, um zu einer Tanzveranstaltung in der Gaststätte zur Erholung zu gelangen. Es war jedoch nicht nur der Regen, der den Schlamm verursachte. Zunächst einmal war der Grundwasserspiegel hoch. Es konnte zum Beispiel passieren, dass der Sarg in einem frisch ausgehobenen Grab zu schaukeln begann. Und die Bauarbeiten beeinträchtigten die Funktion der Entwässerungsgräben, sodass Straßen und Keller überflutet wurden. Als die ortsansässige Bevölkerung während der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts allmählich zunahm, bis zum Ende des Jahrzehnts auf 3000 Einwohner gegenüber 4000 Bauarbeitern, trat ein ähnliches Problem auf, als neue Gebäude auf ehemaligen Feuchtwiesen und auf Marschland gebaut wurden, was erwartungsgemäß ungleichmäßige Setzungen zur Folge hatte. Es war ein Paradox, das dem alten Matrosen Coleridge's gefallen hätte, dass bei all den auftretenden Problemen durch das viele Wasser ein weiteres Hauptproblem in einem Mangel an Trinkwasser bestand. Dieses ergab sich anscheinend aus dem Zusammenwirken geologisch ungünstiger Verhältnisse und fachlicher Unfähigkeit. 1862 und 64 wurden artesische Brunnen gebohrt, aus denen der Bedarf jedoch nicht gedeckt werden konnte. Auch der Einsatz von Wünschelrutengängern blieb ergebnislos. Bis 1877, als die Stadt schließlich an ein reichliches Wasservorkommen unter den sandigen Geest mehr als 10 Kilometer entfernt angeschlossen wurde, blieb Trinkwasser knapp. Das Wasser aus den artesischen Brunnen floss so spärlich, dass sich an den wenigen Hydranten schon ab 4 Uhr in der Frühe Menschenschlangen bildeten, zuerst die Männer, später die Frauen. Die Einwohner holten sich auch Wasser aus einem Wasserloch in der Nähe des ersten Ladens am Ort und bemühten sich, über die gelegentlich herumliegenden toten Hunde und Katzen hinwegzusehen, oder sie holten es aus den Entwässerungsgräben, in denen die Arbeiter ihre schmutzigen Stiefel reinigten. In Zeiten ohne Niederschläge, die es selbst in dieser grauen und regnerischen Welt gab, musste das Wasser mit dem Schiff aus Bremen herangeschafft und mit Eimern an die Haushalte verteilt werden. Die Versorgung der neuen Ansiedlung war auch in anderer Hinsicht unzureichend. Verbrauchsgüter waren knapp und teuer. Der ursprüngliche Vertrag zwischen Preußen und Oldenburg erlaubte Händlern lediglich die Belieferung der künftigen Flottenbasis. Eine Stadt am Jadebusen wurde ausdrücklich ausgeschlossen. Doch der Hafen wurde aufwendiger gebaut als ursprünglich vorgesehen, vor allem mit der Entscheidung, die Docks um eine Werft zu erweitern, und die ansässige Bevölkerung nahm zu. Oldenburg hob die Beschränkungen 1864 auf und es folgten die ersten Geschäftsgründungen entlang der neu angelegten Straßen, deren Namen Katrin Schwannhäuser in ihrer späteren Chronik liebevoll aufgezählt hatte. Doch bis in die Jahre nach 1870 erforderte die Beschaffung von allem, was über die Grundbedürfnisse hinausging, eine Fahrt nach Jever, und das bedeutete einen Ausflug von 2 Tagen samt Übernachtung.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Delphi.
Delphi. David Blackburns Die Eroberung der Natur hier bei Radio Jerewan und dem Delfin. Wir hören, wie der Jadebusen quasi erobert wurde von Preußen und bewirtschaftet wurde. Und die Rede ist letztlich von Wilhelmshaven, die Gründung dieser konstruierten Stadt. Die Geselligkeit von Lesezirkeln, Whist und Tanzabenden, die hob die Moral dieser ersten Einwohner der entstehenden Stadt. Diese zivilisierenden Kontakte werden in den Erinnerungen, die überliefert sind, getreulich geschildert. Doch ihren Autoren und Autorinnen machte es anscheinend ebenso viel Vergnügen, sich an die schweren Zeiten zu erinnern. Sie hatten mit Regen und Wind gekämpft, mussten mit dem Morast, der Malaria und dem Mangel fertig werden und hatten es dennoch irgendwie überstanden. Der Lebensmittelladen mit Gasthaus, dessen Dach mit Dachpappe gedeckt und der wegen seiner tristen Erscheinung als der graue Esel bekannt war, ruft bei ihnen liebevolle Erinnerungen wach. Selbst das wüste Leben der Bauarbeiter wird mit einer gewissen gönnerhaften Sympathie geschildert. Der starke Alkoholgenuss, Kartenspiel, Raufereien, das wilde Tanzen in der Tanzbude André, nicht jedoch die Anwesenheit der Prostituierten. In Ruhe und Frieden erinnert, wurden die schweren ersten Jahre zu einer Quelle des Lokalstolzes, einem Schöpfungsmythos des kraftvollen Pioniergeistes am Jadebusen. Auf die bescheidene Zeremonie 1854, bei der zum ersten Mal am Jadebusen die preußische Fahne gehisst wurde, folgte 15 Jahre später eine festlichere Einweihung. Viel hatte sich in diesen Jahren geändert. Der preußische Sieg über Österreich und die meisten übrigen deutschen Staaten 1866 bezeichnete die entscheidende Phase bei der Schaffung eines vereinten Kleindeutschlands. Er legte den Grundstein zum Norddeutschen Bund, der 1867 ins Leben gerufen wurde, ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Deutschen Reich, das 71 gegründet wurde. Am 17. Juni 1869 traf Wilhelm I. von Preußen, der bald deutscher Kaiser werden sollte, mit dem Zug aus Oldenburg ein. Begleitet wurde er von Vertretern anderer deutscher Herrscherhäuser, hohen Beamten und Ministern, darunter Otto von Bismarck. Ebenfalls anwesend waren Mitglieder des Generalstabs unter der Führung Helmut von Moltkes. Seit 1857 Chef des Generalstabs war Moltke der Planer, dessen Beharren auf einer strategischen Nutzung der Eisenbahn so viel zum preußischen Sieg über Österreich und seine deutschen Verbündeten 1866 beigetragen hatte. Die Gesellschaft ging unter zwei eigens errichteten Triumphbögen hindurch, die mit grünen Fichtenzweigen geschmückt waren, zum Hafen, wo Kriegs- und Marineminister Albrecht von Roon eine kurze Rede hielt, in der er den Namen verkündete, den Wilhelm I. für die neue Stadt gewählt hatte. Ernst Gäbler, inzwischen im Ruhestand, hatte an den König geschrieben und ihn an den Wunsch Prinz Adalberts erinnert, der Stadt den Namen Zollern am Meer zu geben, doch die Wahl fiel auf Wilhelmshaven, um Wilhelms verstorbenen Bruder und Vorgänger auf dem Thron, Friedrich Wilhelm IV. Zu ehren. Anschließend begab sich der König an Bord der britischen Fregatte Minotaur, die von Königin Victoria entsandt worden war. Zum Zeichen des Respekts lag die Fregatte in der Bucht vor Anker und feuerte jetzt aus ihren Kanonen Salutschüsse ab. Danach wurden die Hafenanlagen besichtigt, bevor Wilhelm den Grundstein zu einer neuen Garnisonskirche legte. Doch einem König wollte niemand allzu viel Realität zumuten. Der Tag seines Besuchs war sorgfältig so ausgewählt worden, dass er mit einem Hochwasser zur Mittagszeit zusammenfiel, so dass die königlichen Augen nicht auf das gesamte ausgedehnte Watt blicken mussten. Trotzdem schrieb viele Jahre später ein pensionierter Offizier der Admiralität, dass König Wilhelm, als er der werdenden Stadt ihren Namen gab, noch nach allen Richtungen hin über ödes Land hinausblickte. Kronprinz Friedrich, der im Juli 1869 zu Besuch kam, muss dasselbe gedacht haben, als er angeblich verblüfft ausrief: Was hat S.M. denn hier eingeweiht? Es sollte noch 10 weitere Jahre dauern, bis aus dem Ödland eine Stadt geworden war. In 2 Wochen reisen wir noch einmal zum Jadebusen und zur Nordseeküste. Für alle die, die sich heute manchmal fragen, wie das da eigentlich zustande gekommen ist, eigentlich doch Schlick und Watt. Und Watt ist eigentlich die Geschichte dieser Landschaft. Die hat David Blackburn betrachtet, die Geschichte der deutschen Landschaft und das Ganze Eroberung der Natur genannt. Bis dahin, viel Vergnügen mit Radio Korax und natürlich mit dem Hallischen Zoo und Kunst für Tiere. Darf ich ja mal einladen. Am heutigen Nachmittag wird es eröffnet, das Ganze bis zum 23. Oktober noch.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Delphi. Zero.
Das Geburtstagsgeschenk von Radio Korax zu 110 Jahre Hallischem Zoo, Kunst für Tiere, vom 15. Oktober 15 Uhr bis 23. Oktober 18 Uhr im Hallischen Zoo.